Sören SBS Radio rund um Australien mit Christian Fröhlicher. Gleich im Programm die 80-jährige Australierin Charmaine Jacka. Sie möchte sterben, doch sie darf es nicht. Was sie davon hält?
Mind your own blessed business. Nobody wants you to kill yourself if you don't want to, but let me.
Doch warum ist Euthanasie in Australien verboten, im Gegensatz zur Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien? Antworten in unserer SBS-Panelrunde gleich. Dazu erwarte ich 4 Gäste live in unserem SBS-Studio. Ich bin gespannt.
Gott und die Welt.
SBS-Talkrunde.
Das interessiert mich sehr.
Ich kann viel erzählen und viel sagen, aber da steht noch nichts fest.
Wenn die sich wirklich streiten würden oder auseinandersetzen würden.
Ich komme mit der Theorie und sage, also die dürfen das gar nicht sehen. Das ist
sonst würde man alles anziehen.
Gott und die Welt.
Das Thema heute Euthanasie, auch Sterbehilfe genannt. Und dazu begrüße ich im Studio Christoph Dielmann, Pastor in der Deutschen Dreifaltigkeitskirche Melbourne. Patrick Hutzel, er betreibt einen Heimpflegedienst für chronisch kranke Menschen. Hallo. Sabine Nielsen, Buchautorin, und sie hat bestimmt auch eine Meinung zum Thema. Und Rebecca Göres, unsere aktuelle Praktikantin in unserer SBS-Redaktion. Schön, dass ihr alle gekommen seid.
Ja, danke für die
Hallo.
Einladung.
Wenn ich mit einer ganz einfachen Frage beginnen darf, ein bisschen schwarz-weiß, ich weiß, aber ich werde die Frage am Schluss der Sendung noch einmal stellen. Ganz einfach, wer ist für, wer ist gegen Euthanasie? Rebecca.
Grundsätzlich bin ich ein Einzelfan schon dafür.
Ich bin generell dagegen.
Für mich jetzt momentan wäre es überhaupt kein Thema, aber ich weiß nicht, wie es mal sein könnte, wenn ich vielleicht sehr krank wäre oder so. Aber im Prinzip denke ich doch, jeder Mensch hat das Recht, selber zu entscheiden.
Dagegen Sterbebegleitung statt Sterbehilfe.
Was ist der Unterschied für Laien? Und ich darf mich vielleicht dazu zählen. Also aktiv ist, wenn man mithilft. Mit einer Spritze zum Beispiel.
Angenommen, du stellst ein Glas Wasser und eine tödliche Pille, das ist Sterbehilfe. Sterbebegleitung ist Seelsorge, ist Schmerztherapie, ist gute Pflege.
Aber die Grenzen sind schwammig. Also wenn man
absolut,
bei einem...
Ja. Nein, sie sind nicht schwammig, aber sie sind jeweils neu zu definieren und zu diskutieren.
Aber ein Beispiel, eine ältere Person fällt um, fällt ins Koma. Nach ein paar Stunden entscheiden die Ärzte, es hat keinen Wert mehr, diese Person am Leben zu erhalten, wird also nicht mehr künstlich ernährt, auch kein Wasser, also keine Flüssigkeit. Das ist doch ein elender Tod dann. Über 2-3 Tage, dass sich hinzieht, ein Organ nach dem anderen steigt aus.
Dazu möchte ich vielleicht was sagen. Ich habe fast 20 Jahre auf der Intensivstation als Krankenpfleger gearbeitet und diese Situation, die Sie gerade beschrieben haben, dass jemand in die Klinik kommt und ja bricht zusammen, hat vielleicht einen Herzinfarkt und ist in so einer Situation, wie Sie gerade beschrieben haben, dass die Ärzte entscheiden, es macht keinen Sinn, wir sollten vielleicht nicht beatmen, nicht ernähren und dann geht's ganz klar in der Regel auf Schmerztherapie hinaus, ja. Dann wird in der Regel Morphin gegeben und andere Medikamente, um das Sterben zu vereinfachen, wenn man das mal jetzt so salopp sagen kann. Und vielleicht gerade diese Situation habe ich so häufig gesehen und das ist wahrscheinlich auch ein Grund für mich und ich habe keine Erfahrung, wenn die Leute jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Hospiz versterben, das ist nicht meine, da habe ich nie gearbeitet. Aber meine Erfahrung in der Klinik zeigt mir, dass gerade weil in der Endphase des Lebens wird häufig Morphin oder andere Medikamente gegeben, um das zu vereinfachen. Schon da sehe ich, Schwierigkeiten, wo die Grauzone anfängt zwischen Therapie, Sterbebegleitung und Morphin zu geben, um das Sterben zu beschleunigen. Und da denke ich, fängt die Grauzone an und da sehe ich auch die Tür und Tor geöffnet, um da Missbrauch dass da einfach Missbrauch getrieben wird, wenn die Euthanasie legalisiert würde.
Mhm, sagt Patrick. Und wir können uns, glaube ich, duzen. Ist das okay?
Ja.
Ja, gut. Sabine, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Euthanasie beschreiben. Das ist dann, wo ein Arzt eingreift, ohne dass der Mensch überhaupt was zu sagen hat. Für mich ist Euthanasie, wenn jemand also entscheidet, dass er das wünscht, dass er dann die richtige Beratung bekommt, die Hilfe bekommt, die er braucht, die er oder sie braucht. Das wäre für mich Euthanasie. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist natürlich schrecklich. Wenn jemand einfach entscheidet, jetzt brauchen wir diesen Menschen nicht mehr.
Aber das ist, was passiert in Akutkliniken.
Ja, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, glaub ich.
Christoph, der Pastor, du hast gesagt, du kennst das aus der Praxis, fast täglich.
Täglich nicht, aber monatlich sprechen Menschen in der Seelsorge mich darauf an, sagen, also dass sie ihr Leben möglicherweise nicht mehr lebenswert finden, dass sie sich als Belastung für die Verwandten empfinden, dass es jetzt auch langsam Zeit ist und dass es jetzt gut wäre und so. Das kommt in der Tat etwa einmal im Monat vor, dass jemand zu Hause oder im Pflegeheim mir das so mitteilt, dass er sein Leben nicht wirklich lebenswert findet. Es ist nicht absolut nicht jeden Monat so, dass jemand sagt, gib mir Sterbehilfe. Das ist nicht so, aber dass du an deiner Grenze deiner Leistungsfähigkeit als kranker Mensch solche Gedanken hast, das ist nur zu verständlich. Und dass man da auch nicht zu einfach antwortet, das ist meine Aufgabe.
Mhm. Rebecca, wie ist es bei dir? Kennst du vielleicht aus deinem Bekannten- oder Familienkreis ältere Mitmenschen oder kranke Mitmenschen,
ja,
die sowas geäußert haben?
Meine Tante hatte Krebs und das ging über 5 Jahre. Es war schrecklich und im Endeffekt war es so, dass sie sogar im Hospiz war und dann wieder rausgekommen ist, weil sich dann nochmal eine Kehrtwende gezeigt hat und meine Tante wollte nicht mehr leben. Es war schrecklich, es war ein richtig schlimmer Leidensweg.
Mhm. Sterbehilfe, ein Thema, das wirklich viele Fragen aufwirft, führt es auch dazu, dass mehr Menschen sterben? Sterben Menschen, die vielleicht noch zu retten gewesen wären? Und vor allem, darf der Mensch, dürfen wir wirklich über Leben und Tod entscheiden? Rebecca, du hast dich mit diesen Fragen beschäftigt, und zwar am Beispiel eines Landes, das beim Thema Sterbehilfe weitergeht als alle anderen. Ich spreche von Belgien. Hören wir doch rein in deinen Bericht.
Seit 14 Jahren gibt es in Belgien aktive Sterbehilfe. Sonst geht das in Europa nur in den Niederlanden, Luxemburg und der Schweiz. Und seit 2 Jahren ist aktive Sterbehilfe sogar bei Kindern legal. Dabei ist egal, wie alt diese sind. Einige Auflagen gibt es aber auch in Belgien. So muss ein Psychologe bestätigen, dass die Kinder verstehen, was sie da unterschreiben, und auch die Eltern müssen zustimmen. Die Meinungen sind gespalten. Befürworter des belgischen Rechts stellen heraus, dass diese Regelungen nur für eine Handvoll Kinder gelten. Nicht so Hope in Australien. Die Anti-Euthanasie-Bewegung verurteilt das Gesetz. Paul Russell von Hope.
Still killing children, still crossing a line. I noticed that the Council of Europe Parliamentary Assembly, a number of members thereof, made a statement the other day where they said that this in fact betrays some of the most vulnerable children in Belgium. And indeed, we can picture that, certainly. These children are in an incredibly vulnerable position. But they also said that it promotes the unacceptable belief that a life can be unworthy of life. Their palliative care systems in Belgium, which are amongst the best in Europe, can cope with pain and difficulty.
Auch Christen, Muslime und Juden aus Belgien schlossen sich damals zusammen, als das Gesetz im Parlament diskutiert wurde, um die Einführung zu verhindern. Ohne Erfolg. Einige katholische Bischöfe hatten gar zum Beten und Fasten aufgerufen. Die christlich-demokratische Partei in Belgien spiegelte das Bild der Kirche bei der Abstimmung wider. Sie stimmten gegen die Einführung des Gesetzes. Die Abgeordnete Sonja Beck in Brüssel.
Stell u in de plaats van die Kinderarzt.
Just put yourself in the position of the pediatrician. Does this law give you the security that there will be no gray area any longer? No, you don't have that. The pediatricians don't have it, the parents don't have it, and the terminally ill children don't have it. And this is the reason, colleagues, why we will vote against this proposal.
Der australische Professor John Willoughby lehrte früher Medizin an der Flinders University. Er leitet die Bewegung Doctors for Voluntary Euthanasia Choice, eine Bewegung, die Sterbehilfe für Erwachsene in Australien legalisieren will. Offiziell gibt es von der Gruppe zwar keine Stellungnahme zur Einführung der Sterbehilfe für Kinder, Willoughby selbst findet es allerdings nicht angemessen, dass diese in Belgien die Todesspritze erhalten dürfen.
The fact of the matter is that there are children who are in incredible distress and it is a very fraught, tense, difficult situation for particularly the parents, of course, not only the child, and the carers, and it's a very complex situation in each situation. And my own private view is that it is a private matter for the community of individuals looking after the child at the time and the child themselves. I don't myself think it's the situation that lends itself to legislation and legalization.
Small businesses are the backbone of Australia's economy, from food trucks to broadband solutions, from fashion to fruit and vegetables. SBS meets the people behind Australia's multi-billion dollar industry. Watch the new series, Small Business Secrets, Sundays, 5 p.m. on SBS.
Und die Welt.
SBS Talkrunde.
Wir diskutieren das Thema Euthanasie, auch Sterbehilfe genannt. Nach wie vor im SBS-Studio unsere SBS-Panelrunde. Das sind heute Christoph Dielmann, deutscher Pastor in der evangelischen Gemeinde Melbourne. Patrick Hutzel, er betreibt einen Heimpflegedienst für chronisch Kranke. Sabine Nielsen, Buchautorin. Und Rebecca Göres von unserer SBS-Hospitanz. Noch einmal für alle, die erst jetzt vielleicht eingeschaltet haben zu Hause. Die 80-jährige Australierin Charmaine Jacker möchte sterben, doch sie darf es nicht. Was sie davon hält?
Mind your own blessed business. Nobody wants you to kill yourself if you don't want to, but let me.
Ist es wirklich so einfach? Ist das ihre alleinige Entscheidung? Oder sollten auch andere, wir als Gesellschaft, ein Wörtchen mitreden dürfen? Was sind denn die Probleme? Warum ist Euthanasie in Australien nicht erlaubt? Im Gegensatz zu, wir haben es gehört, Schweiz, Niederlande, Belgien.
Das erste Problem, das ich sehen kann, ist einfach von den Regularien, dass wenn zum Beispiel ein Arzt hier eine Pille oder ein Medikament geben würde, dass er vor das Registration Board gezerrt werden kann und vor Gericht kommen kann. Das ist einfach, das schreckt die ganzen Ärzte hier ab. Das ist, weil einfach Pflegekräfte, Ärzte sind alle, wie sagt man, verantwortlich zum APRA, das ist die Registration-Behörde hier. Und das ist einfach nicht in den Statuten drin. Da ist keine Lücke dafür, soweit ich es sehen kann. Und das ist mit ein Grund, warum die Ärzte hier das generell ablehnen.
Also ein Arzt muss Leben retten, nicht über den Tod entscheiden, ihn gar herbeiführen. Man hört ja auch von Ärzten öfters, dass sie es gar nicht wollen, weil sie sich dann unter Druck gefühlt fühlen von Verwandten. Und Sie wollen als Profi sozusagen die Entscheidung treffen und nicht irgendein Verwandter, der vielleicht, sagen wir es deutsch und deutlich, einfach ans Geld ran will, ans Haus oder was auch immer da ist.
Ja, ich denke, dass es ganz gut ist, auch bei diesem sensiblen Thema, wo oft die persönliche Freiheit nach vorne gestellt wird, die ökonomischen Aspekte doch zu betrachten. Die Menschen werden heute älter als früher und die älteren Menschen, ich sage jetzt mal ab 80, die bekommen durchaus zu spüren, dass sie Geld kosten. Die bekommen es auch gesagt. Und dieses Thema, ich möchte niemandem zur Last fallen, hat oft diesen Hintergrund und das ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für die Generation der Kinder und Kindeskinder. Also da, wo früher praktisch Pflege im Haus geleistet wurde, Tja, da ist eben das Haus die zukünftige Absicherung für die weitere Familie auf einmal wichtiger. Und da hat man dann keine ganz klare Sprache dafür, aber die älteren Menschen verstehen sie schon ganz gut und sagen mir dann in der Seelsorge, ich möchte niemandem zur Last fallen. Und ich finde, dass das nicht einfach nur ein Thema ist von dieser Lady hier alleine, nicht ihr own blessed business, sondern dass es schon ein blessed business für die Gemeinschaft ist, zu sehen, dass es gut ist, dass Menschen altern können und dass es schön ist, das in Würde zu tun und dass gerade an den Grenzen des Lebens so etwas wie Zärtlichkeit, Würde und ich sage jetzt mal, alles, was man an Kräften hat, dafür da ist, dass es den Leuten nicht so dreckig geht dabei. Mhm. Nicht so dreckig geht, wie es ihnen ohnehin geht. Also, was man nicht verhindern kann.
Ja, ich glaube, das ist der Idealfall. Und das wäre natürlich super, wenn unsere Gesellschaft so wäre, dass sie da wäre, dass sie alten Leuten Hilfe leistet, dass sie Leute richtig pflegt, dass sie im Schmerzfall wirklich die Schmerzmittel bereitstellt, die gebraucht werden, um Schmerzen abzustellen. Aber ich glaube, allzu oft ist das leider nicht da. Und ich glaube, viele alte Leute auch im Altenheim sind oft sehr einsam. Und dann kommt wahrscheinlich auch dieser Spruch, ich möchte niemanden zur Last fallen, weil sie halt, viele alte Leute im Altenheim sind ja auch sehr depressiv. Und das ist auch traurig. Das ist furchtbar. Und dann natürlich, wenn dann jemand sagt, ich möchte lieber tot sein, dann würde ich auch unbedingt versuchen einzuschreiten. Aber wenn jemand wirklich, wie im Fall von Rebeccas Tante, ich kann mir das nicht vorstellen, aber so furchtbare Schmerzen leidet, dass es wirklich schlimm ist, dann kann ich das verstehen, wenn der Mensch sagen würde, ich möchte lieber tot sein. Und dass das Leben nach dem Tod, das müssen wir doch eigentlich auch als Christen sehen, dass das Leben nach dem Tode auch was Wünschenswertes ist, worauf wir uns eigentlich ja auch freuen. Oder? Ich finde das unwahrscheinlich spannend, was hinterher passiert.
Ich sehe es ein Stück weit auch so mit dem Leben nach dem Tod, also obwohl ich mich jetzt nicht 100% als Christ kennengeben möchte, aber ich sehe es schon auch so, dass da ein Stück weit ein Leben nach dem Tod ist. Aber ich denke mal, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass die australische Gesellschaft generell den Tod ganz weit von sich weghält, dass es ja gar keine vernünftige Diskussion darüber gibt. Ja, es wird alles nur Sensationsmache.
Es ist ja auch so, dass es fast surreal ist, dass ich war kürzlich bei einer Beerdigung, meine erste in Australien, und man hat die Leiche nicht gesehen. Also in Europa kenne ich es, da ist der Sarg offen oder zumindest ein Fenster. Man kann da nochmals Abschied nehmen. Da war es wirklich diese Holztruhe und man wusste nicht mal, wer drin ist.
Das ist traurig, ne? Finde ich auch.
Ja, in der Tat. Meine Beerdigungen heißen hier Celebration of Life. Nicht, weil ich die selber so nennen würde, sondern weil die Angehörigen das machen. Und was richtig ist dabei, ist, dass dieses Menschenleben gewürdigt werden soll und dass seine sein Wert auch über den Tag hinausgeht. Also dass es etwas gibt, wo man sagt, diese Beziehung, die lassen wir nicht einfach verrotten und zu Asche werden. Ne? Jede geweinte Träne ist kostbar in dem Zusammenhang.
Schön.
Aber, um es mal so zu sagen, dass der Tod zum Leben dazugehört und dass die Auseinandersetzung damit, dass es der Oma immer schlechter geht, nicht einfach an Pflegekräfte und Seelsorger und Ärzte delegiert werden kann, sondern dass man da beieinander sein muss als Familie. Das finde ich schon einen wichtigen Punkt und möchte ich gerne festhalten. Bei aller, ich sage jetzt mal, unverlierbaren Würde eines Menschenlebens, die von Ewigkeit zu Ewigkeit nach christlichem Glauben gilt, es gibt ein Leben vor dem Tod.
Ich möchte vielleicht ganz kurz dazu sagen, das ist ein sehr schöner Punkt, finde ich, dass gerade beim Sterben die Familie ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir hatten vor kurzem bis zum April, wir hatten eine Patientin zu Hause, die haben wir im letzten Jahr ihres Lebens zu Hause betreut und es war auch sehr schwierig, vor allem im letzten halben Jahr. Also die Patientin hat sehr schwer geleidet. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass sie sterben will. Sie hat also sich um jeden Tag, war sie dankbar, dass sie mit der Familie sein konnte und ist dann auch zu Hause gestorben. Es war schon, das letzte halbe Jahr war schon sehr stressvoll, aber ich hatte nie den Eindruck, dass sie jetzt darauf wartet, dass sie schnell sterben kann, obwohl das ein großes Leiden war.
Schön. Und dann ist sie friedlich ein oder mehr oder weniger friedlich.
Ich würde nicht sagen friedlich, aber zumindest hat sie nicht das letzte Jahr in der Klinik verbracht.
Ja, das ist schön.
Ja, das ist schön.
Man sagt ja immer friedlich eingeschlafen, aber seien wir doch ehrlich, das ist ein Euphemism, ein Euphemismus. Also
nein.
Das klingt schön, aber es entspricht es der
Realität. Wir können zurückkommen zu der Grauzone, die vorhin angesprochen wurde. Ich würde es nicht schwammig nennen und soweit ich Ärzte und Pflegepersonal in dem Zusammenhang wahrgenommen habe, habe ich sie schon verantwortungsvoll wahrgenommen. Ein wichtiger Teil für Sterbebegleitung ist Schmerztherapie. Und es hilft, wie gesagt, wenn es im Einzelfall gut abgesprochen ist mit Angehörigen, am besten mit der betreffenden Person, es hilft. Schmerzen müssen nicht sein und das Einschlafen kann dir mit Schmerzmitteln erleichtert werden.
Mhm. Und auch beschleunigt werden.
Und man genau, sagt, das ist der kritische Punkt.
Das
richtig,
ist genau
Patrick.
Der kritische Punkt. Ja.
Da, und da wird es spannend. Da wird die passive Sterbehilfe wird dann ein bisschen mehr zur aktiven, auch in Australien. Also dann wird halt ein bisschen mehr Morphin gespritzt, als nötig wäre.
Ganz klar.
Und was man ja auch sagt, das ist ja Tatsache, dass wenn ein Organ nach dem anderen aussteigt, dass das Gehör eins der letzten ist, wenn nicht das letzte. Nach dem Herz vielleicht oder vor dem Herz. Und deswegen ist es wohl sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Menschen bis zuletzt zur Seite stehen, nicht?
Darf ich nochmal auf deinen Punkt zurückkommen mit friedlich einschlafen? Bei meiner Mutter war es so, dass sie einen ganz furchtbaren Sturz hatte. Sie ist die Treppe runtergefallen und hat also Gehirnschaden bekommen. Fürchterlich. Wir haben wirklich gedacht, die letzten 2 Jahre ihres Lebens waren eine reine Verschwendung. Und das ist auch wieder ein Punkt, auf den ich kommen möchte, dass die Leute ja oft am Leben gehalten werden. Und das finde ich auch eine Grauzone. Das ist auch schrecklich. Meine Mutter hat da nur noch gelegen. Sie hatte keinen Ausdruck mehr im Gesicht. Das erste Mal, als ich sie so sah, habe ich mich ganz fürchterlich erschrocken. Hier war meine Mutter. Aber es war nicht meine Mutter. Es war einfach nur noch ein Gesicht. Und trotzdem, 2 Schwestern waren dafür, die Medikamente einzustellen, 2 Schwestern nicht. Dann blieb es halt so am Ende, dass sie in diesem Bett lag, 2 Jahre lang und ja, fast nichts wahrgenommen hat. Aber trotz allem ist sie im letzten Moment, an dem Tag, als sie starb, da ist sie nochmal ganz wach geworden. Ihr Lieblingspfleger war im Raum, den hat sie angelächelt. Und wenn meine Mutter lächelt, und jetzt fange ich auch gleich an zu heulen, das war einfach, dann leuchtete ihr Gesicht auf einmal wieder auf und danach ist sie eingeschlafen. Und das war schön.
Es gibt ein Leben vor dem Tod.
Ja, aber auch das Hinübergleiten.
Ein wunderschönes Schlusswort. Sabine Nielsen, wir hätten es besser nicht sagen können. Und das wäre es dann gewesen von unserer SBS-Panelrunde. Ein schwieriges Thema heute. Euthanasie, Sterbehilfe. Ich hoffe, wir zu Hause haben es Ihnen ein bisschen näher gebracht. Das waren Christoph Dielmann, Pastor, Patrick Kutzel, betreibt einen Heimpflegedienst. Und auch Rebecca Göres war hier, unsere aktuelle Hospitantin. Bis dann.